Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Volles Programm heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Wochenende. Italian Open in Brescia, zweite Station der Rolex Series, Memorial in den USA, US Open bei den Damen und wir gucken auch auf die Challenge Tour, denn da gab's in der Schweiz beim Swiss Challenge ein super Ergebnis aus deutscher Sicht. Unsere Expertin Desiree Wolf, die strahlt über alle Backen. Desiree, hallo.
Ja, das kann jetzt zwar kein Zuhörer sehen, aber die Ergebnisse generell über das ganze Golfgeschehen verteilt verleiten mich tatsächlich zu einem sehr freundlichen Gesichtsausdruck, ja.
Und nicht nur, weil Marcel Schneider die Swiss Challenge in Luzern auf der Challenge Tour gewonnen hat, sondern weil Torbjörn Olesen in Rom oder in Brescia gewonnen hat in Italien. Aber dazu kommen wir später. Erstmal diese Rede zu Marcel Schneider. Ein Wire-to-Wire-Sieg auf der Challenge Tour nach diesen ganzen Rückschlägen, die er ja auch auf der European Tour hat einstecken müssen in dieser Saison. Das natürlich Balsam auf seine Seele und der Vorsprung am Ende, der kann sich richtig sehen lassen. 22 unter Paar, sein Gesamtergebnis, 6 Schläge vor dem zweiten, vor Christian Krog Johannessen aus Norwegen und der dritte, der liegt sogar 7 Schläge zurück, Jappe Pape Huldal aus Dänemark. Also Marcel Schneider, richtig durchgezogen, die Challenge in der Schweiz genutzt.
Das auf jeden Fall und das, was einfach besonders beeindruckend ist, ist, dass er wirklich von Donnerstag an die Führung nicht mehr aus der Hand gegeben hat, wirklich an allen 4 Tagen in Führung lag und dann eben am Schlusstag die Führung auch mit ins Clubhaus genommen hat. Den Abstand hast du schon genannt, das ist natürlich sowieso dann immer nochmal eine Sache, wenn es nicht so ganz knapp irgendwie ist, sondern du wirklich einen ganz, ganz klaren Vorsprung hinter dich und die Verfolger legst. Und bei Marcel Schneider ist halt auch so, dass er selbst sagt, also das ist jetzt noch nicht mal rein interpretiert, das hat er auch im Interview gesagt, dass er eben nach dem ersten Tag, wo natürlich seine Freunde zum Beispiel auch schon enthusiastisch waren und sagen, hey, cool und tolle erste Runde, hat er dann auch schon gesagt, naja, jetzt wartet mal ab, so sinngemäß. Bei mir ist es oft so, dass ich nach einer tollen Runde dann irgendwie das überhaupt nicht schaffe, dieselbe Performance nochmal zu starten und jetzt gucken wir uns das erstmal an und da diese, wie soll ich sagen, diese etwas defensive, defensive Einschätzung dieser ganzen Situation hat ihm offensichtlich dann dazu verholfen, dass das über das ganze Wochenende durchzuziehen. Also er hat es dann wirklich geschafft, eine stabile Performance zu haben, keinen Ausfall zu haben, keine schlechte Runde. Und das ist ja das, worum es geht, dass so ziemlich jeder unter den Golfspielern kann mal eine gute Runde spielen. Und oder auch zweimal, aber wenn du dann halt 1 bis 2 Runden hast, die dich komplett aus dem Ergebnis reißen, hilft dir das halt nichts. Und das, was Marcel Schneider jetzt hier hingelegt hat, war halt einfach eine grundsolide Performance. Also grundsolide ist schon untertrieben, jo, natürlich. Und also wirklich ein ganz beeindruckender Sieg mit keinerlei Ausfallerscheinungen. Und ich glaube, das ist für ihn auch ganz wichtig, dass er jetzt so eine Schalte im Kopf hat, dass er jetzt bei folgenden Turnieren sich dran erinnern kann. Okay, ich habe schon mal eine gute Runde gespielt und dann habe ich mich konzentriert, habe mich nicht davon zu sehr wegtragen lassen und habe mein Programm runtergespult. Und ideal wäre natürlich, wenn er jetzt dieses Mindset mitnehmen kann und in die nächsten Turniere, die da so kommen, dann auch eben mitnehmen könnte und dann dort umsetzen könnte. Das ist schon, finde ich, ein wichtiger Schritt.
Er ist ja vor allen Dingen durch diesen Sieg jetzt auch eingeladen worden nach Österreich zum European Shot Clock Masters, also nächste Station auf der European Tour, dann mit Marcel Schneider. Und deshalb hat er auch gestern gesagt, so lange feiern wird er nicht. Er muss dann gleich am Montag sich in Bewegung setzen nach Wien, aber ein kleines Bierchen wird er sich sicherlich genehmigt haben, denn von Luzern nach Wien, so weit ist das ja schließlich auch nicht, keine Mega-Reisestrapazen. Aber die Strapazen, die er auf der Runde hatte, die hielten sich dann auch wirklich in Grenzen. Desiree hat es ja schon gesagt, lass uns nochmal ganz kurz seine Ergebnisse einfach zusammenfassen. 63-64 am Donnerstag und Freitag, dann die 68 am Samstag und die 67 am Sonntag. Insgesamt nur 3 Bogies auf 4 Runden gespielt und 2 davon auf der Schlussrunde konnte er sich angesichts seines Vorsprungs dann auch wirklich leisten. Marcel Schneider also mit einem guten Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht, einem sehr guten sogar. Aber insgesamt kann sich die Gesamtperformance der Deutschen bei diesem Turnier durchaus sehen lassen auf der Challenge Tour. Denn die Serie mit Julian Kunzenbacher hat es ja dann auch noch einer, den wir bisher noch gar nicht so auf der Rechnung hatten, geschafft, sich auf den geteilten 8. Platz zu setzen.
Genau, der hat am Schlusstag mit einer 69, also ist, was man übrigens auch erwähnen muss, weil das finde ich eben gerade für die Konstanz über die vier Tage immer sehr wichtig, hat auch vier Runden in der 60er gespielt, also 68, 66, 68, 69. Natürlich jetzt nicht so krass beeindruckend wie das, was Marcel Schneider gespielt hat, da war jetzt keine 63 dabei. Aber er hat wirklich sehr beständig gespielt und hat sich dadurch dann wirklich unter den Top Ten noch halten können, den achten Platz geholt. Julian Kunzenbacher ist jetzt nicht mehr der Jüngste, das ist kein 17-Jähriger, ist aber bisher noch nicht so in Erscheinung getreten und hat jetzt auf der Challenge Tour schon einige Ergebnisse abgeliefert, die wirklich ganz in Ordnung sind und sich da, glaube ich, ganz Gutes reingespielt. Bin gespannt, ob wir von dem in nächster Zeit noch mehr hören werden.
Wir werden ihn auf jeden Fall auf der Rolle und auf der Rechnung haben. Den Mann, der jetzt den geteilten achten Platz eben eingenommen hat dort in Luzern und damit unter anderem auch prominentere deutsche Konkurrenz auf der Challenge Tour abgehängt hat, nämlich die geteilten Elften, zum Beispiel Bernd Ritthammer und Alexander Knappe oder auch der geteilte 16. Florian Fritsch am Ende. Wenn wir dann noch auf weitere deutsche Platzierung gucken, geteilter 27. Christian Bräunig zum Beispiel oder auf dem geteilten 47. Max Schmidt und Philipp Meo, die rangieren dort auch noch und Nikolai von Dellingshausen geteilter 61. am Ende geworden, gab allerdings auch Deutsche, die am Cut gescheitert sind, Mo Lampert, der wurde dann mit 74 und 69 nach dem Freitag dann wieder nach Hause geschickt und auch Sean Anhaus schaffte es nicht in den Cut, bei dem war es sogar ein ganz ja, bitterer erster Tag mit einer 76, dem ließ er dann eine 74 noch folgen. Aber Marcel Schneider gewinnt dieses Turnier in Luzern und darf in der nächsten Woche auf der European Tour spielen und wir dürfen schon gleich European Tour machen, nämlich den Blick nach Brescia zu den Italian Open wenden, wo sich ein besonderer Liebling von Desiree durchgesetzt hat und endlich mal wieder auf der European Tour gewonnen hat, nämlich Torbjørn Olesen, der Däne. Gleich mehr hier bei uns bei Nur Golf auf mein Sportrad.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Juti.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur European Tour hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de, schauen zu den Italian Open Garda Golf Country Club in Brescia, zum ersten Mal Austragungsort dieses Events, die zweite Station der Rolex Series übrigens nach der letzten Woche in Wentworth, also der ganz, ganz große Jackpot wurde verteilt und die ganz, ganz großen Namen auf der European Tour waren auch mit am Start und am Ende gewann einer, der für Desiree Wolf ein ganz, ganz großer Name ist und der eigentlich auch ein wirklich großer Name ist, weil er hat jetzt seinen 5. European Tour Sieg eingefahren in seiner 198. Turnierteilnahme. Torbjørn Olesen nämlich gewinnt die Italian Open mit einem Schlagvorsprung mit minus 22 vor Francesco Molinari, dem Lokalmatadoren mit minus 21. Molinari ja letzte Woche erst in Wentworth gewonnen, also in absolut starker Form. Und Lee Slattery, der hatte die Entscheidung in Brescia auch bis zum Ende noch ja offen gehalten. Mit minus 20 holt er sich den dritten Platz. Und Martin Keimer, der landet auf einem respektablen geteilten achten Platz, hatte bis zur Hälfte der Schlussrunde sogar noch Chancen mit, um den Sieg zu spielen. Gehen wir gleich drauf ein, hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportradio.de vorher. Aber Desiree, darfst du Torbjørn Olesen feiern?
Yeah, der Thunderbear. Also ich feiere ihn in mehrfacher Hinsicht. Zum einen mag ich es unglaublich, wie er Golf spielt. Er ist ein sehr athletischer Spieler und hat da ein unglaubliches Potenzial. So ein bisschen Pech gehabt in seiner Entwicklung, auch mal eben Verletzungen jetzt gehabt in der letzten Saison. Und ja, offensichtlich ist das Potenzial ja aber auch von anderen außer mir erkannt worden, in Anführungszeichen. Also Torben Olesen war schon beim letzten Ryder Cup, ich bin schon wieder bei meinem Lieblingsthema, vor 2 Jahren als geheimer Azubi mit dabei, so würde ich es mal nennen. Das hat ja auch Martin Keimer, bevor er dann tatsächlich seine erste Ryder Cup Appearance hatte, auch schon mal mitgemacht, dass er mitgenommen wurde. Das ist dann sehr low-key, das wird nicht groß transportiert. Ich habe auch Olesen nur auf so einem wirklich ganz kleinen Social-Media-Foto irgendwie durch Zufall entdeckt. Aber die dürfen da halt schon mal Ryder Cup Luft schnuppern und das ist dann schon, ich meine, natürlich weißt du nicht, was dann 2 Jahre später ist, aber es ist schon so ein Azubi-Status und den hatte Olesen vor 2 Jahren inne. Und so in letzter Zeit hat er keine wirklich schlechten Ergebnisse gespielt, aber es fehlt halt definitiv so die richtig super gute Platzierung und vor allen Dingen gerne mehrere davon, um dich dann wirklich ins Team zu spielen. Dazu noch die Kombination mit Thomas Björn, dem großen Dänen, der natürlich sicher gerne einen Landsmann mitnehmen würde. Und ja, also es war alles so ein bisschen, ich dachte mir, das ist jetzt echt schade, wenn der jetzt nicht in Tritt kommt, dann wird es womöglich nichts mit dem Ryder Cup. Und das, was er jetzt hier gezeigt hat, ist natürlich ein absolutes Statement, weil er nicht nur ein Turnier gewonnen hat, was durchaus weiterhilft, sondern eben ein Turnier, diese Rolex Series gewonnen hat, was auch mehr Punkte gibt und was ihn relativ weit nach vorne katapultiert jetzt. Er hing ja so in den 120ern auf der Weltrangliste rum, von der Platzierung her, und ist jetzt, glaube ich, auf der 76. Gehe ich von aus, das ist das Angekündigte, was er dann haben wird. Und Platz 76 in der Weltrangliste heißt dann natürlich auch gleich wieder Blick auf die Top 60, dass du WGC-Turniere spielen darfst und so weiter. Also das hat jetzt ein weites Feld an Optionen aufgemacht und ich hoffe, er kann die nutzen. Und die Performance letztendlich, du kannst es wirklich daran messen, dass Francesco Molinari, der ja letzte Woche gewonnen hat und fantastisch gespielt hat, ganz, ganz knapp dahinter gelandet ist. Um den im Moment zu schlagen, musst du schon ein bisschen was auf den Platz bringen und das ist Olesen ganz, ganz wirklich wunderbar gut gelungen.
65, 68, 65, 64. Das waren die Rundenergebnisse von Torbjörn Olesen. Und weil du Molinari angesprochen hast, muss man natürlich sagen, der ist momentan Erster in dieser Ryder Cup Liste aus europäischer Sicht. Also der hat sich ganz weit mit dieser Form nach oben gespielt. Und Olesen, der ist on the bubble. Der ist nämlich jetzt der 10. Also nach den 8 Gesetzten einer der heißesten Anwärter auf möglicherweise einen Captain's Pick. Und du hast schon gesagt, Thomas Björn, der möchte sicherlich einen Landsmann gerne mit dabei haben. Und wenn der so formstark ist, wird er vielleicht noch aus der Bubble rauskommen und noch weiter nach oben gehen in diesem Ranking. Ja, aber diese Aufholjagd von Torbjörn Olesen, er war ja nicht als Führender auf die Schlussrunde gegangen, war auch schon insgesamt sehr, sehr spektakulär. Die Nervenstärke des Dänen dann auch am Schlusstag sehr überzeugend, ohne Bogey geblieben, obwohl er viele Möglichkeiten hatte, doch vielleicht Schläge liegen zu lassen. Aber er hat sich aus allen befreit, wie er auch selber im Interview mit den Kollegen der European Tour gesagt hat. Viele Up and Downs.
Yeah, I mean, I didn't make a bogey today, but yeah, I had a couple of good up and downs, but I felt like I hit quite a lot of greens as well. Obviously, there's a couple of tee shots I don't really like on this golf course. 15, 16 is 2 of them, and I've struggled all week with them, but managed to make par birdie. So yeah, it's been a good...
Ja, war wirklich gut, kann man wirklich so sagen zu Torbjörn Olesen. Ja, diese Up and Downs hat sich aus vielen engen Situationen retten können.
Ja, das war auch dann wirklich, also gegen Schluss hin, also bei ihm ist es nicht so, dass er diese 5 Schläge Vorsprung hatte. Dann letztendlich beim Sieg, das war eine ganz, ganz knappe Sache. Und dass natürlich dieses Duell dann mit Francesco Molinari ablief, ist natürlich für das italienische Publikum unglaublich fantastisch. Das Einzige, was ein bisschen schade war, war, dass als Olesen dann tatsächlich den Putt gelocht hat, der zum Sieg war, war die Menge ein ganz klein bisschen gedämpft, weil die natürlich gerne den Lokalmatadoren gesehen hätten. Und man muss vielleicht ganz kurz den Schlussverlauf, ich versuche es mal ganz kurz nachzuerzählen, um zu verstehen, wie knapp das eigentlich alles war. Molinari hat an der 17 tatsächlich sein einziges Bogey gespielt, also nein, nicht sein einziges Bogey, es gab noch eins, aber an einem sehr ungünstigen Ort natürlich, nämlich am zweitletzten Loch. Und da waren beide einfach an der 17 so ein bisschen ja, so ein bisschen unter Anspannung natürlich. Und Molinari hat eben das Pech, dass er schon auch den Abschlag so ein ganz klein bisschen verzogen hatte, dann mit dem zweiten im Bunker war, was aber eigentlich auch immer noch kein Problem wäre, um nur ein Paar zu retten. Und er hat dann tatsächlich an der 17 einen eigentlich sicher scheinenden Putt zum Paar bisschen verschoben und hat sich da das Bogey kassiert. Und das war halt, da dachtest du dann, oh Gott, okay, jetzt das ist jetzt echt, also da das könnte es jetzt gewesen sein. Und Olesen war ja hinter ihm und im Flight und musste dann hinterher spielen, hat an der 17 dann auch noch Birdie gespielt und alles schick und ging dann auf die 18 und war dann eigentlich zwei Schläge in Führung und fühlte sich sicher gut. Und während er aber an der 18 eben noch stand und auf dem Tee stand, hat Molinari an der 18 dann wirklich am Schlussloch einen unglaublichen Putt eingelocht. Das war also unglaubliche Szene. Und da ist natürlich die Menge abgegangen ohne Ende. Und die haben gejubelt. Und das war wirklich, also war auch von Molinari eine unglaubliche Leistung, weil die 17 war schon einfach ein Rückschlag. Und da dann die 18 nochmal so zu spielen, war toll.
Wir können Ton und von Molinari hören zu diesem Birdie an der 18.
Ah, gerne, ja.
Yeah, well, today was really the last chance to you know, put some pressure on Thor. And I just tried to give you a chance, you know, get it to the hole. And it came out perfect. And it's, yeah, a great way to end a fantastic week.
Definitiv. Und die Publikumsreaktion, das war ja dann auch wirklich das Besondere. Der Lokalmatador hatte dann nach diesem Birdie dann nochmal die Chance, nochmal einzugreifen, nochmal Druck zu machen auf Torbjörn Olesen. Und der Däne, Desiree, der musste jetzt reagieren. Und da hören wir auch nochmal rein, wie denn Olesen diesen Druck am letzten Loch empfunden hat.
Yeah, I was standing down there in the rough and seeing him hold that long birdie putt and in back of my mind, I thought Bogey probably would make it to win, and then all of a sudden, when I knew I needed to make four to win, and that definitely made it tough. But it was nice to hold that putt on the last and to get that feeling of holding it when it really matters.
Ja, Bogey reicht, aber natürlich ist ein Paar besser, und das Paar war dann auch eben so wichtig, dass er am Ende diesen Vorsprung halten konnte, das Playoff vermeiden konnte. Nervenstark.
Ja, und um Nervenstärke geht's halt auch im Golfen sowieso eigentlich die ganze Zeit. Und besonders natürlich, wenn es um Turniergewinne geht und auch besonders natürlich, wenn du zum Beispiel ein Kandidat für den Ryder Cup bist, da ist genau das so ein Momentum. Das ist ja dann schon fast eine Matchplay-Situation, wenn du dann so ganz nah mit so einem Kontrahenten, wie es Molinari ja war für Olesen, dann auf die Schlusslöcher gehst. Und das will man dann eben sehen. Das willst du sehen, dass Olesen da kontern kann, dass er dann nicht einbricht und irgendwie dann Bogey spielt und noch in den Playoff muss oder whatever. Und das Schöne ist, finde ich, dass es eigentlich zwei Gewinner gibt, weil Francesco Molinari hat das Turnier nicht gewonnen, aber ist sicher der Sieger der Herzen für die Italiener, die da alle da waren. Und hat halt wieder erneut eine wirklich krass gute Performance gezeigt. Und für Olesen war es aber viel, viel, viel wichtiger, diesen Sieg jetzt zu holen. Deswegen würde ich sagen, wir haben eigentlich beide gewonnen. Und ich glaube, Francesco Molinari kann das auch verkraften, dass er jetzt die Open d'Italia nicht mit heimnehmen konnte. In diesem Jahr hat er auch schon gewonnen. Und da müssten eigentlich alle relativ glücklich sein. Und ich find's einfach schon auch toll, wenn du dir das Leaderboard anguckst, wer da halt sonst noch so rumschwirrte bei diesem Turnier und denen ja auch Paroli geboten hat über viele Tage. Ich meine, das ist ja keine normale European Tour Besetzung, die wir da haben, sondern das ist schon so die Crème de la Crème. Da waren nur sehr, sehr wenige in den USA auf der PGA Tour unterwegs und die meisten, die wissen, wie man Golfschläger hält, waren da am Start und haben sich ja dann auch dahinter platziert. Du hast es vorhin schon mal angerissen. Wenn man mal guckt, was da so alles auch um Martin Kammer rum platziert ist, um diesen geteilten achten Platz, besonders auch der geteilte fünfte mit Lee Westwood, Graham McDowell und Andy Sullivan, das ist alles gehört mit zum Besten, was die European Tour zu bieten hat. Rafa Cabrera Bello auch mit Siegchancen, dann doch eben nicht, also war jetzt nicht der erste Kandidat auf den Sieg, aber dann auf einem sehr, sehr guten vierten Platz. Also das ist ein richtig tolles Feld. Und selbst Miguel Angel Jimenez hat sich ja noch mit einer 63 am Schlusstag, also eine -8, in seinem hohen Alter, in Anführungszeichen, golftechnisch gesehen, da noch auf den 14. Platz nach vorne gespielt. Er hat sich um 28 Plätze noch nach oben gespielt. Ja. Und da musst du schon sagen, meine Güte, also der Typ eine 63 auf so einem Turnier, also das ist ja, der spielt ja inzwischen auch ab und zu mal auf der Seniorentour und kann sich da aber immer noch äußerst blicken lassen bei den Jungspunden hier.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. 63, aber auch ein Ergebnis, was gestern mehrfach gefallen ist. Denn zum Beispiel Lee Westwood, der ja auf dem von dir schon angesprochenen geteilten Fünften war, der hat sie auch gespielt. Also gestern insgesamt niedrige Rundenergebnisse möglich gewesen.
Ja, da, also wir haben nicht nur minus 8, sondern auch minus 7. Olesen hat ja selber in der minus 7 auch gespielt, die dann eben genau den Schlag besser war als die minus 6 von Molinari. Aber generell, ich meine, der Platz war in einem Top-Zustand. Du hattest dann am Schlusstag auch jetzt wirklich gutes Wetter und konntest den auch gut bespielen. Also das ist letztendlich dann immer ein Garant für solche niedrigen Ergebnisse. Ich habe mich übrigens gleich noch inspirieren lassen. Ich habe den gleich mal gegoogelt. Das ist ein Platz, den man bezahlen kann. Also ich weiß nicht, wie das mit Startzeiten da ist. Da werde ich mich mal erkundigen. Aber der liegt auf meiner Sommertour-Rückfahrroute. Und ich hab mir jetzt nur gedacht, das ist ein wunderschöner Platz. Den würde ich auch gerne mal spielen. Und das scheint nicht unmöglich zu sein.
Du wirst uns berichten über deine Ausflüge dann vielleicht auf diesem Platz. Sind wir sehr gespannt drauf, deine Erfahrungen dazu hören.
Ja, schauen wir mal, ob es klappt. Aber das ist, da am Gardasee gibt es natürlich sowieso einiges, was sich lohnt, golferisch. Also das kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Auch Jervo Golf und sowas sind einfach schöne Plätze. Und ja, die Spieler haben sich auch entsprechend geäußert. Also fast alle haben sich dann natürlich auf Social Media bedankt und haben gesagt, hey, tolles Turnier, super durchgeführt. Und diese Rolex Series, finde ich, um da nochmal kurz drauf zu kommen, wertet die European Tour tatsächlich auf. Also es war keine doofe Idee, außer den Major-Turnieren, die ja sowieso über allem stehen und die ja sowieso auch jetzt mit der PGA Tour zusammen veranstaltet werden, nochmal so eine drunterliegende Series of Excellence zu machen, wo du dann nochmal mehr Gewicht drauflegen kannst und wo du nochmal natürlich durch mehr Kohle, ich meine, Geld ist halt nochmal irgendwie auch alles sehr wichtig, aber wo du wirklich nochmal so ein Turnierfeld dann auch unlockst. Bin mir relativ sicher, wenn es die Rolex Series so nicht gäbe, würde ein guter Teil von dem Topfeld, was da so ganz vorne rumschwirrt, halt eben PGA Tour spielen zur selben Zeit.
Davon können wir sicherlich ausgehen und auf dieses Topfeld gehen wir gleich noch etwas näher ein, weil man sagen muss, es war auch diese Italian Open 2018 so ein Turnier der Comebacks. Also Torbjörn Olesen, der hatte ja auch lange nicht mehr gewonnen, ist jetzt zweitmeist dekorierter Sieger auf der European Tour aus Dänemark. 5 Sieger hat er, 15 hat der Beste. An dem wird er wohl noch erstmal nicht rankommen, Thomas Björn, aber hat sich da auf jeden Fall auch schon so in Richtung dieser Marke schon mal ein bisschen weiter verbessert. Aber nicht nur Olesen legt den Comeback hin, Lee Westwood eben auch mit dem 5. Platz. Andy Sullivan, der hatte auch jetzt zuletzt nicht mehr so viele Top-10-Platzierungen geholt, der ist auch mit dabei. Und Martin Keimer mit einer Top-10-Platzierung, dem geteilten 8. Platz. Und über den sprechen wir gleich ausführlich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de.
Italian Open in Brescia, unser Thema noch bei der Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir blicken vor allen Dingen auf den geteilten 8. Platz und vor allen Dingen auf Martin Keimer, der sich diesen geteilten Platz eben gesichert hat. Endlich mal wieder eine Top-10-Platzierung für den Deutschen. Das bringt ihm ein paar Punkte. Gab ja richtig Preisgeld dann auch in Italien gestern und am Wochenende zu verdienen. Das bringt ihm Punkte für die Weltrangliste, bringt ihm Punkte natürlich auch für das Rennen um den Ryder Cup und sicherlich auch Selbstvertrauen. 68, 63, 68, 69 seine Rundenergebnisse, also alles solide unter 70 geblieben und vor allen Dingen diese 63 am Tag 2, die hat ihn richtig nach vorne gebracht. Er war zwischendurch mit in Führung und machte sich Hoffnung auf, ja, vielleicht sogar einen Sieg. Wir hören mal rein in den O-Ton von Martin Keimer bei den Kollegen der European Tour nach Tag 2, nach dieser 63.
Ja, ich habe sehr solide gespielt. Ich habe relativ wenig Fairways verfehlt. Und wenn dann nicht mal ein Fairway verfehlt, da war es nur im Semiraff. Habe sehr viele gute Up-and-Downs gemacht, gute Putts gemacht, mir viele Chancen erarbeitet. Und auf den letzten paar Löchern ist der ein oder andere Putt mehr reingegangen als erwartet. Und dann spielt man ab und an so eine Runde. So wie ich heute gespielt habe, war das auf jeden Fall der richtige Schritt in die positive Richtung. Jetzt geht es nur darum, so weiter zu spielen und wirklich auch weiter nach vorne zu spielen.
Es ging am dritten Tag dann nicht ganz so gut weiter. Allerdings ist das Klagen auf hohem Niveau. Er machte ein paar weniger Birdies, spielte ein Bogey auf der dritten Runde, herauskam am Ende eine 68, die ihm allerdings immer noch alle Chancen ließ, am Schlusstag dann nochmal anzugreifen. Wir hören jetzt auch noch Martin Keimer nach Tag 3.
Ich habe eh nicht gespielt wie gestern. Ich habe nur leider nicht so viele Putts reingemacht wie am Freitag. Aber ich habe mir auch viele Chancen erarbeitet. Heute war der Platz ein bisschen schwieriger zu spielen aufgrund der Länge und die Fahnenposition war ein bisschen schwerer. Aber im Großen und Ganzen war es eine solide Runde, weil ich sehr geduldig bis zum Ende durchgespielt habe. Ja, das sind halt die Turniere, die du auf der European Tour gewinnen möchtest. Das sind die dicken Turniere, die dir viele Punkte sammeln, die dir viele Punkte bringen für die Weltrangliste und für den Ryder Cup. Und ich muss halt irgendwas zeigen, erst die nächsten 2-3 Monate, um halt irgendwie in das Team zu kommen. Und ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg.
So ging Martin Keimer dann im drittletzten Flight auf die Schlussrunde, hatte also den Sieg durchaus noch im Visier. Desiree Wolf, unsere Expertin, ist immer noch bei mir, Desiree, aber es hat für Martin auf der Schlussrunde dann nicht mehr so gut funktioniert wie eben auf den Runden zuvor. Diese Chancen, die man da gehabt hätte, wenn wir uns die Scores mal angucken, es gab ja viele Scores mit 64, 63, die dort gespielt wurden, da konnte er nicht ganz mithalten.
Nee, leider nicht. Eine -2 am Schlusstag reicht dann in so einem Turnier auch in den seltensten Fällen. Und es ging halt auch schon los mit einem Bogey auf der 3. Er hat dann wirklich Birdies nachgeschoben, 4 Stück bis zur 10. Das war ja eigentlich gut, aber der Knackpunkt war dann auch so ein bisschen die 13. Da hat er an ein paar 5 Bogey gespielt. Da war offensichtlich ein Out of Bounds noch dabei. Und dann, das ist natürlich genau bei dem paar 5, da musste er eigentlich Punkte machen. Ne? Also wenn man da zum Vergleich die 15 ranzieht, ist auch ein paar 5, da hat er an allen 4 Tagen einen Birdie gespielt. So stellt er sich das natürlich vor. Und die 13 hat er auch an 2 Tagen vorher einen Birdie gespielt. Und dann da einen Bogey zu spielen, das ist da verlierst du dann gefühlt 2 Schläge. Weil das nicht, das entspricht dann wiederum den Strafschlägen, die du kriegst, weil du out of bounds warst, das ist ja klar. Aber dann bist du natürlich dann aus dem Rennen um die Spitze raus. Er hat dann, wie ich es ja quasi schon angedeutet habe, auf der 15 noch ein Birdie nachgeschoben, am 18 dann auch nochmal ein Bogey gespielt. Da ging es aber auch nur noch um die Platzierung. Also da war es dann schon lange klar, dass er da mit der Spitzengruppe nichts mehr zu tun hat. Er hat selber gesagt, er ist da durchaus auf einem guten Weg jetzt im Moment. Ich hatte ja Bedenken geäußert letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr, ob er tatsächlich noch in Form kommt vom Ryder Cup. Ich lasse mich da sehr, sehr gerne von überzeugen, dass das absolut noch möglich ist und wünsche ihm da jetzt gute Turniererfolge in nächster Zeit. Wichtig ist aber auf jeden Fall für ihn und da muss er sich natürlich auch jetzt dran aufhängen, nicht die Schlussrunde als Maßstab zu nehmen, das weiß er selber auch, sondern sich an so Runden wie der Freitagsrunde, wo er die berühmte 63 gespielt hat, sich daran hochzuhalten und sich daran zu erinnern und dann eben versuchen, da eine Konstanz reinzukriegen und so ähnliche Rundenergebnisse dann auch an den anderen Tagen zu spielen.
Ja, diese Erfolgserlebnisse einfach dann zu memorisieren und dann weiter umzusetzen, denn er hat es ja auch selber gesagt, solche Turniere wie diese Rolex Series Events sind die Turniere, wo man die Punkte machen kann, wo man sich dann auch im Ryder Cup Ranking nach oben spielen kann. Torbjørn Ullesen hat es ja bewiesen, der ist in der Bubble jetzt, wir hatten es vorhin schon gesagt, er ist 10. momentan in der Ryder Cup Liste, wäre also einer der logischen Captain's Picks. Martin Keimer muss da noch ein bisschen nachlegen, denn wenn man auf die Bubble guckt, die 4 Spieler, die momentan dort stehen, Sergio Garcia, Ullesen, Ross Fischer, Ian Poulter, die sind alle ein bisschen formstärker, haben alles, Poulter zum Beispiel ja auch schon gewonnen in diesem Jahr auf der PGA Tour.
Ja, Poulter war jetzt witzigerweise gleich platziert mit ihm, also er hat auch auf diesem geteilten Achter irgendwie 8. Rang rumgehangen, aber Poulter hat eben schon mehr gezeigt, das sieht man auch an den reinen Zahlen, wenn man jetzt mal die Race to Dubai Platzierung nimmt, dann ist dann natürlich Francesco Molinari auf 1 und Ullesen jetzt eben schon auf 6, Rafa Cabrera Bello zum Vergleich auf 4 und Martin Keimer eben auf 76 im Moment, also das ist dann schon noch ein Abstand, Ian Poulter wäre auf 21. Das sind das nicht die alleinigen Zahlen, die natürlich diese Bubble dann festlegen und die Ryder Cup Punkte festlegen, aber man weiß einfach oder man sieht ja bei Keimer, dass da jetzt bisher einfach wirklich noch nicht die spitzen Saisonleistungen kamen. Und ich sehe halt, weswegen ich so ein bisschen skeptisch bin und wie gesagt, sehr, sehr gerne da auch dann was anderes sehe. Und ich würde ihn sehr, sehr gerne beim Ryder Cup sehen. Aber es geht halt auch, du willst, also zum einen ist es natürlich so, dass es dir nichts hilft, jemanden mitzunehmen, der im November, Dezember, Januar, Februar fantastisch performt hat, sich da einen Riesenhaufen Punkte angehäuft hat und dann die letzten 2 Monate vorm Ryder Cup nicht in Form ist. Das ist schon klar. Aber wenn es natürlich dann zu kurzfristig davor ist, kann es halt auch nicht mehr klappen, einfach von den Punkten her, von der Platzierung her. Wenn Martin Keimer jetzt durchstartet, ist noch alles drin tatsächlich. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Spiele, die wirklich konstant die ganze Zeit da ganz oben mit dabei sind. Rafa Cabrera-Bello ist zum Beispiel so ein Beispiel, der wirklich immer wieder, ob nun auf der PGA-Tour oder auf der European-Tour, konstant gute Ergebnisse abliefert. Und das ist dann natürlich die Frage, ob du den dann nicht als beständiger einschätzt. Also ob das dann nicht ein Risiko ist, jemanden mitzunehmen, der in der Saison noch nicht so viel Gutes gezeigt hat. Keimer, wie gesagt, hat den Vorteil, dass er jetzt zum Ryder Cup hin die Formkurve ansteigen lassen kann, wenn er das dann kann. Und dann wird da sicher auch seine Erfahrung mit ins Gewicht fallen. Und ich denke, ein großer Bonus von ihm wird sein, dass Thomas Bjørn mit ihm ja auch schon zusammen gespielt hat, Ryder Cup, und ihn sicher gerne mag. Und also er da prinzipiell sicher nicht sagt, nee, den Keimer nehme ich auf gar keinen Fall mit. Aber wie gesagt, also es wird halt alles so ein Tick knapp. Klingt komisch, wenn man das im Juni sagt. Ja. Es ist noch Zeit, aber das Ding ist halt einfach, was ich dann immer denke, wenn du dann so fokussiert bist auf den Ryder Cup und das unbedingt ins Team schaffen willst, dann hast du zusätzlich zu dem Druck, dass du als Golfpro eigentlich ja gerne mal ein Turnier gewinnen solltest und auch deine Platzierung in irgendwelchen Ranglisten verbessern möchtest, hast du noch den Druck, dass du in das Team kommen möchtest. Und das kann ja dann auch kontraproduktiv sein.
US Open stehen ja noch auf dem Programm. In anderthalb Wochen ist es soweit. Da geht dann auch dieses zweite große Major des Jahres dann über die Bühne. Und die Woche da drauf, da wäre es natürlich dann auch eine gute Chance für Martin Keimer zu gewinnen. In Köln, nämlich in Pulheim vor den Toren Kölns im Golfclub Lerchenhof. Da sind wir dann von meinsportradio.de auch live dabei bei der BMW International Open. Und da werden wir dann verfolgen, hautnah live jeden Tag, ob Martin Keimer ja da vielleicht zum Titel greifen kann. Vor 10 Jahren hat er ja schon mal gewonnen. Die 20. Austragung der BMW International Open, die hat er für sich entscheiden können. 2008 war das, 10 Jahre später vielleicht jetzt dann auch in Köln, zum letzten Mal in Köln quasi vor seiner Haustür, denn kommt ja aus Mettmann, Düsseldorf ist ja nicht so weit weg, da könnte man dann ja vielleicht nochmal zuschlagen, wäre natürlich wie gemalt, wenn Martin Keimer dort gewinnen könnte. Wir werden es verfolgen hier auf meinsportradio.de. Desiree, der geteilte 8. Platz, ja auch ein weiterer Comebacker, der so lange nichts mehr gerissen hat, mit dabei gewesen, Danny Willett.
Ja, das war tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit zu sehen, dass der langsam wieder in Form kommt nach einem wirklich ja krassen Tief, würde ich jetzt da schon tatsächlich sagen dazu. Der hat ja nach seinem Mastersieg vor 2 Jahren wirklich irgendwie gar nichts mehr gerissen und ist da ein ganz tiefes Loch gefallen. Das kann man erklären wollen oder auch nicht. Das wollen wir jetzt hier gar nicht breit treten, aber für Danny Willett war es, glaube ich, unglaublich schwierig, mit diesem Druck zurechtzukommen, mit dieser Erwartung an einen Mastersieger. Und ich glaube, er braucht tatsächlich, oder er hat es den zeitlichen Abstand gebraucht. Also, dass das wirklich, dass da jetzt schon wieder die ganze Aufregung um Sergio García letztes Jahr dann war und dass er dann das Jacket auch nicht mehr aktuell anhatte. Und dann jetzt auch noch mal ein Jahr vergehen lassen und dass jetzt Patrick Reed das jetzt gewonnen hat. Also jetzt ist Danny Willett nicht mehr so im Gespräch auch als der vor kurzem noch amtierende Masters-Sieger. Und ich glaube, wenn er je weniger Medienaufmerksamkeit er kriegt, desto besser für ihn im Moment. Und dann hat er sich jetzt halt die Zeit auch nehmen können, da ganz gemütlich sich mal wieder ranzukämpfen. Und dass er Golf spielen kann, steht ja außer Frage. Und ich finde, dass er bei dem Turnier jetzt wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Die ersten 2 Tage komplett bogeyfrei geblieben übrigens. Okay. Und auch an den folgenden Tagen am Wochenende, es war halt jetzt nicht knaller super mit -4 und -2. Also für ganz vorne reicht das halt nicht. Aber das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Und eben, du platzierst dich halt punktgleich mit Keimer und Ian Poulter. Und bist immer noch vor Jimenez mit seiner Wahnsinnsaufholjagd. Also das ist einfach wichtig, sich da mal wieder Selbstvertrauen zu holen. Und dann gucken wir mal, wie es mit Danny Willett weitergeht.
Das werden wir auf jeden Fall auch im Blick haben. Danny Willett, er hatte auf jeden Fall wieder Spaß. Man hat ihn mal wieder lachen sehen. Das war ja auch so in den letzten Wochen und Monaten nicht immer der Fall, dass er wirklich mal mit Spaß über den Golfplatz der European Tour gegangen ist. European Tour legen wir ad acta, sagen noch schnell, Maximilian Kiefer und Marcel Siem, die haben es nicht ins Wochenende geschafft. Wir haben in den letzten Wochen viel über sie gesprochen. Wir lassen sie diese Woche, würde ich sagen, einfach mal in Ruhe und gucken.
Sebastian Heisel übrigens auch.
Sebastian
nicht.
Heisel, stimmt, den habe ich jetzt noch fast,
unser Trio,
fast vergessen, aber leider dann auch eher zum Vergessen, so diese ersten beiden Runden bei diesen dreien. Wir lassen sie heute dann mal in Ruhe, gehen gleich rüber zur PGA Tour, schauen dort zum The Memorial und zu einem, ja, durchaus bemerkenswerten Sieg von Bryson DeChambeau.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Kick
in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Wir sind noch lange nicht am Ende hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. PGA Tour, unsere nächste Station, und die LPGA Tour, da gab es ja immerhin einen Major, da schauen wir natürlich auch gleich noch hin zunächst, aber geht's zum The Memorial. Da schauen wir doch zuerst mal hin nach Muirfield Village in den Golf Club dort in Dublin, Ohio. The Memorial Tournament presented by Nationwide, unsere nächste Station. Und das war spannend am Ende. Das war richtig spannend. Es ging nämlich in ein 3-Mann-Playoff, an dessen Ende sich Bryson DeChambeau am zweiten Extraloch durchgesetzt hatte. Ben Ahn, das war der Mann, den er dann in diesem Finish geschlagen hat. Und Kyle Stanley, der musste sich am ersten Extraloch schon verabschieden. Alle drei mit minus 15 in dieses Playoff gekommen nach einer spannenden Schlussrunde, Desiree. Das war wirklich ein Herzschlagfinale.
Ja, in jedem Fall. Und vor allen Dingen muss man immer sehen, dass bei diesem Turnier ja nun wirklich alles da war, auf amerikanischer Seite wiederum, was ein Golfschläger halten konnte. Und sich vor diesem Feld durchzusetzen. Also es ist quasi schon beeindruckend, schrägstrich ein Tick überraschend, dass wir dann die Top 5 haben mit den nicht ganz großen Namen, sage ich jetzt mal. Also DeChambeau an und Stanley haben natürlich Erfolge schon, aber das ist nicht vergleichbar mit John Spieth, Justin Rose, Justin Thomas, Phil Mickelson, Tiger Woods, die liefen da ja auch alle rum. Und auch Patrick Cantlay war ja dann noch in the mix, Peter Uihlein und auf dem geteilten Sechsten dann noch Joachim Niemann, da werden wir auch noch drauf kommen. Das sind alles eher jüngere, eher unbekanntere, also unbekannte im Sinne von halt nicht Top Ten der Weltrangliste Spieler. Und insofern ist es schon, finde ich, sehr beeindruckend. Das macht man sich gar nicht so klar, wenn man den Turnierverlauf dann so anschaut. Aber dass die halt einen Justin Rose, einen Dustin Johnson, einen Justin Thomas hinter sich gelassen haben, einen Ricky Fowler, einen Rory McIlroy, die da alle auf dem geteilten achten Platz rumhängen, Matt Kuchar, also das ist insofern ist es schon sehr, sehr hoch einzuschätzen, die Leistung, sich da vors Feld zu setzen, dann mit der minus 15, die ja die Top 3 alle hatten und mit der sie dann ins Playoff gegangen sind. Also Hut ab, Bryson DeChambeau, und wer weiß, wie Bryson DeChambeau aussieht auf dem Golfplatz, weiß, was ich damit meine.
Der, mit Verlaub gesagt, verrückte Professor. Bryson DeChambeau gewinnt also dieses Turnier, sein zweiter Sieg auf der PGA Tour. Damit ist er jetzt die Nummer 4 im aktuellen FedEx Cup Ranking. Und wir hören mal rein, was er denn bei der PGA Tour zu seinem Sieg gesagt hat. Was bedeutet ihm denn dieser Sieg jetzt beim Memorial?
I can't even describe it right now. I mean, just to be able to win his event, it's such an honor. He's the greatest to play, and to be able to do that, I'm speechless, honestly.
His event, damit meint er natürlich Jack Nicklaus, Schirmherr dieses Turniers, der Übervater der Golfszene. Natürlich auch für Bryson DeChambeau ein absolutes Vorbild, und das macht's für alle eigentlich besonders, wenn Jack Nicklaus dann auch vor Ort ist, das Ganze verfolgt, dann vielleicht auch nochmal seinen Tipp dazu abgibt. Das pusht die Jungs auch.
Ja, in jedem Fall. Also das ist jetzt auch nicht nur so dahergeredet. Das ist bei den Arnold Palmer Events immer genauso gewesen. Und ich glaube, dass da eine unglaubliche Ehrerbietung vorherrscht, und die ist bei den beiden auch absolut angebracht. Und ich glaube, dass auch Bryson DeChambeau, was er da sagt und dass er speechless ist und so weiter. Vor allen Dingen, wenn man sich eben betrachtet, ich meine, ja, er ist der verrückte Professor und Scientist und was weiß ich was dann, was heißt verschrien, natürlich hat er da einen unglaublichen Respekt sich damit verdient, aber er ist ja dann doch eher so ein Außenseiter, was die Vorgehensweise betrifft. Und wie er dann aber abging, als er tatsächlich den letzten Putt dann im Playoff reingemacht hat und als klar war, das Turnier habe ich jetzt gewonnen, der hat sich so gefreut. Der hat auch bei seinem vorherigen Turniergewinn wirklich schon echt mit Fistpump und allem da irgendwie, also sich äußerst extrovertiert gefreut. Und daran merkst du dann auch, dass da halt unter dieser wissenschaftlichen Oberfläche natürlich auch unglaublich viel Emotion brodelt. Anders kannst du diesen Sport ja auch gar nicht machen. Das wäre ja auch Wahnsinn. Und ich glaube, dass es für ihn wie soll ich sagen, schon auch immer dann nochmal das Ding ist, dass er halt so vieles anders macht als die anderen und dann auch immer so ein bisschen natürlich unter Druck ist, in Anführungszeichen, sich dann damit auch beweisen zu müssen oder es rechtfertigen zu müssen. Und das ist halt dann toll, wenn er so einen Turniersieg einfahren kann mit seinen Schlägern, mit seinem Spielstil, mit seiner Herangehensweise, mit seiner Schiebermütze und dann die komplette Weltelite hinter sich lassen kann. Das ist, also ich kann tatsächlich auch als außenstehender Betrachter absolut nachvollziehen, wie wichtig das für ihn ist. Und das ist auch nicht nur irgendwie das übliche nach dem Turniergespräch, was er da führt, sondern der war wirklich total geflasht und hat sich wahnsinnig gefreut.
Es war ja auch ein Auf und Ab auf dieser Runde. Er hatte mit einem Schlag Vorsprung diesen Tag eröffnet, fiel dann hinter Patrick Hentley zurück, konnte seine Führung dann wiederholen, ging dann auch als Führender ins letzte Loch und er hätte es nach 72 Löchern eigentlich auch zu Ende bringen können, wenn er nicht aus 8 Fuß dann seinen Putt verschoben hätte. Putting, überhaupt ein Stichwort. Dazu hat er sich dann hinterher auch noch geäußert beim Golf Channel.
I've struggled with my putting my whole life, and it's without enough thanks to the guys at Sick Golf for being able to figure out what the proper launch is on the putter for me to realize what it needs to be on the system called Quintic, and just being able to verify that every week has allowed me to be more comfortable with how the ball's coming off the face. And then obviously seeing putts go in is huge. It's very, very big for somebody's morale. And I was able to do it early this week and just kept the trend going.
Also er ist mehreren Punkten unterlegen. Einmal natürlich seinem wissenschaftlichen Ansatz, aber dann natürlich auch so ein Momentum. Wenn es dann läuft mit dem Putter, wenn seine Ideen, die er hat, die er umsetzen will, um es zu verbessern, dann funktionieren, ja, dann ist auch die Psyche natürlich da.
Ja, klar. Und ich meine, ganz ehrlich, du gewinnst halt keine Turniere, wenn es Putten nicht läuft. Also das ist halt das Unspektakulärste überhaupt. Und der Grund dafür, warum wir alle Außenstehenden in Anführungszeichen Turniergolf so langweilig finden, weil du in Übertragungen ganz oft diese Putts siehst und dann denkst du, ja, ich war auch schon mal beim Minigolf und ich kann das auch. Was machen die da von Mods Bohai drumrum? Du kannst Ballstriking haben ohne Ende und das ist natürlich super wichtig, weil wenn du natürlich nicht pünktlich genug auf dem Grün bist, dann hilft dir das tolle Putten auch nichts mehr. Aber ohne Putten kriegst du das Ding halt nicht zu Ende, also du chippst 18 Mal ein. Und insofern ist es für DeChambeau, glaube ich, schon ein großes Hindernis gewesen, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Und Putten ist ja auch noch, also sowas, was eigentlich, also finde ich, na, andersrum gesagt, ich sag's lieber persönlich, weil ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Für mich ist es schwierig, wenn ich zu viel denken muss beim Putten, wenn ich zu viel analysieren muss und zu viel rechnen muss. Ich bin allerdings auch ein sehr intuitiver Spieler. Ich mache das mehr über Vorstellungskraft und ich kann es nicht so wirklich beschreiben, aber ich rechne da jetzt nicht irgendwie was durch, wenn ich putte, sondern versuche das wirklich irgendwie instinktiv eine Linie zu sehen und die dann im Idealfall dann auch zu befolgen. Und DeChambeau ist ja eh schon so ein analytischer Typ und das kann halt durchaus auch sein, dass er da beim Putten vielleicht auch mal in die falsche Richtung analysiert hat. Und wenn ihm da jemand jetzt geholfen hat, ihn da wirklich auf Track zu bringen und ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln. Das Wichtigste, das Allerwichtigste beim Putten ist nicht, dass man weiß, wie man Breaks liest, das wissen die alle, sondern dass man einen guten Touch hat, dass man ein gutes Gefühl dabei hat. Mhm. Und das ist halt, wenn ihm das bisher gefehlt hat, ist es natürlich klar, warum es dann für den letzten Durchbruch in letzter Zeit nicht gereicht hat. Er hat ja auch schon gewonnen auf der PGA Tour. Aber das Putten jetzt bei diesem Turnier hat ihm natürlich unglaublich weitergeholfen.
Und verhängnisvoll war für Patrick Cantlay zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, der war zwischendurch schon mal virtuell in Führung, dass eben das Putting hinten raus nicht mehr lief. Bogies an der 12, an der 14 und an der 17. Am Ende stand dann zwar auch eine 71, genau wie Bryson DeChambeau, für den Tag zu Buche, doch das reichte eben nicht, um damit noch in dieses Stechen einzuziehen, dieses Dreimannstechen, was eben Bryson DeChambeau am Ende für sich entschieden hat. Patrick Cantlay wurde am Ende dann Vierter. Ja, Bryson DeChambeau, wir haben über das Putting gesprochen. Wir müssen noch über Ball Striking sprechen. Er hat es jedenfalls getan.
You know, it's an honor. I can't believe I did it today. I mean, I knew I was struggling with my ball striking all week. I was putting great, wedging it great around the greens and was fortunate enough to somehow get it back into play and get up and down pretty much almost every hole. So it was really nice.
Ja, dann haben wir eben auch sein größtes Problem in dieser Woche angesprochen. Aber wenn das schon letztlich Probleme sind, dann ist es Problem auf sehr hohem Niveau.
Ja, aber das ist halt auch, ja, das ist genau das, was letztendlich im Zusammenhang steht mit dem O-Ton zum Putten. Wenn dann schon das Ballstriken nicht so wirklich gut geht, dann müssen die Putts halt rein. Und der ganz tolle Idealfall ist, wenn natürlich beides ganz super läuft. Aber wir sehen es ja an so Gestalten wie Jordan Spieth. der als der weltbeste Putter galt lange Zeit und das wahrscheinlich irgendwo ganz weit drin noch ist, aber der im Moment halt auch irgendwie gar nichts weiß. Der hat einen Cut noch nicht mal geschafft bei dem Turnier. Und der hat auch mit seinem Putten einfach kämpft. Und das ist halt der Abschluss, was im Ballstriking passiert. Ich meine, wir haben so oft diesen Unterschied, dass du jemanden wie, ja, so Adam Scott ist auch manchmal, also zur Zeit leider nicht, aber war auch mal phasenweise so einer, Justin Rose ist so jemand, oder wenn wir jetzt mal in die von mir noch jetzt etwas als etwas langweiliger empfundene Ecke gehen, Kevin Kisner, Verzeihung, aber ist jetzt einfach nicht mein Lieblingsspieler, die haben ein unglaubliches Eisenspiel und auch sonst, also Ballstriking, alles schick. Und wenn du aber dann hinten raus, hier zum Beispiel Adam Scott ja auch immer wieder phasenweise dann mit dem Putten nicht zurechtkommst, dann hilft dir das halt auch nichts. Also sagen wir mal so rum, du kannst mit dem Putten noch viel retten, was du vorher versäbelt hast mit Ballstriking, aber nur ein gutes Ballstriking hilft dir halt nichts, außer du haust den Ball wirklich jedes Mal auf weniger als einen Fuß an die Fahne hin. Und insofern ist das Package ganz wichtig und ich glaube, Bryson DeChambeau hat da jetzt einen guten Erfolg eingefahren. Das muss jetzt nicht zwingend heißen, dass das nächste Woche bei ihm genau gleich läuft. Dazu ist es meiner Ansicht nach noch so ein bisschen zu instabil. Aber der ist jung, der ist auf der Suche und der geht seinen Weg. Und ich glaube, dass das macht er schon so. Ich finde es einfach schon mal gut, dass da jemand ist, der eine andere Herangehensweise hat. Dass da jemand ist, der sagt, ich mache mein Ding und ich mache es halt anders. Und manchmal klappt es auch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aber damit hat er jetzt echt mal ein Ausrufezeichen gemacht.
Weil wir vorhin über Probleme beim Putten gesprochen haben. Tiger Woods müssen wir auch nochmal kurz dann ansprechen. Der hatte vor allen Dingen auf der Schlussrunde große Probleme mit dem Putter. Ist mit einer einer 72 dann nach der Schlussrunde ins Clubhaus gekommen, rangiert sich damit dann nicht mehr so weit vorne ein, wie er das eigentlich nach der dritten Runde noch vorgehabt hatte, fiel nochmal 16 Plätze runter, geteilter 23. am Ende für Tiger Woods. Ja, das Putting, das ist aber auch ein Problem, was sich ja auch schon seit Wochen durch seine Comebacks dann durchzieht.
Ja, und also es ist halt auch irgendwie, ich finde es immer ironisch, also wir kommentieren ja schon relativ lange zusammen oder berichten schon relativ lange zusammen und man kriegt ja dann auch einen gewissen Erfahrungsschatz an Dingen, die da so gelaufen sind. Und es ist trotzdem immer noch, das ist ein bisschen so, wie dass ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, warum ein Flugzeug fliegt. Also ich kann das erklären und so weiter, aber wenn das dann fliegt, finde ich es immer noch irgendwie unglaublich. Und genauso ist es beim Putten manchmal, beim Golfen. Man sollte meinen, dass jemand wie Tiger Woods, der ja über so eine lange Karriere dann verfügt, irgendwie dann eher natürlich beim Ballstriking Probleme hat und Rücken und da und sonst irgendwas. Ich meine, hat er ja auch ab und zu, so ist es nicht, aber man würde so als Außenstehender denken, ja mein Gott, das Putten, das ist doch das Erste, was funktioniert. Das kann er doch auch quasi als Erstes üben, da braucht er nicht viel Rücken für so und so weiter. Und aber dann ist es halt doch wieder so eine vermeintliche Kleinigkeit und das Putten ist halt, wie wir alle wissen, nun mal überhaupt keine Kleinigkeit, die dann schwierig hinzukriegen ist, weil da halt auch am meisten Kopf noch mit dabei ist. In einem Golfschwung ist viel Schwung, ist viel Bewegungsablauf. Natürlich muss es stimmen, natürlich musst du wissen, wo du hin willst und so weiter, aber das ist ja bei denen alles normalerweise trainiert. Ich meine, Tiger Woods ist auch gerne mal links oder rechts draußen, aber das ist mehr ein Ablauf. Und beim Putten kannst du dir halt so unglaublich selbst im Weg stehen. Und ich glaube, da kommen bei Tiger Woods halt auch, weil es oft auch gegen Ende einer Runde, finde ich, ein bisschen schlechter wird. Also das ist meine Interpretation, aber es war jetzt zum Beispiel auch auf der Schlussrunde so, dass er auf den Frontline noch in der Lage war, zwei Birdies zu spielen und sonst bogey-free geblieben ist. Dann auf den Backnine ging es dann los mit den Bogies und ich glaube, dass da einfach der Kopf dann im Weg steht. Bei Tiger Woods halt genauso wie bei jedem anderen Normalsterblichen auch. Und das ist aber auch was du dann relativ schnell wieder in den Griff kriegst, wenn es dann mal läuft. Also das, ich glaube, bei Tiger Woods inzwischen tatsächlich auch, dass er halt auf der einen Seite damit konfrontiert ist, dass da über Jahre hinweg sozusagen, in denen er jetzt nicht aktiv gespielt hat, ein Feld herangewachsen ist, was ihm halt absolut Paroli bieten kann. Trotzdem würde ich es inzwischen nicht ausschließen, dass halt auch Tiger Woods mal dann das Wochenende hat, wo er 4 Tage durchzieht, wo der Putter ihn dann kurz mal mag und er ihn auch und dann Turnier gewinnt. Also das ist ganz offen, aber ich würde halt sagen, Tiger Woods ist in der Situation wie ganz viele andere auch. Also sein Alleinstellungsmerkmal, dieses Gottgleiche, ist halt im Moment weg und ich würde fast vermuten, dass er das so schnell auch nicht wiederkriegt. Der ist zwar immer noch eine Erscheinung und der ist natürlich eine wahnsinnige ein wahnsinniger Fan-Anziehungspunkt und das auch alles zurecht und der spielt auch immer noch tolles Golf, aber er kämpft mit genau denselben Problemen, die halt andere Spieler auch haben in der Gegend.
Er ist menschlich geworden, das kann man auf jeden Fall sagen.
Oder so.
Es kommt vor allen Dingen ja auch einiges nach. Man muss ja nicht immer nur über die alten Leute sprechen. Alex Schenker zum Beispiel geteilter 40. am Ende geworden. Oh, ja, das ist böse. Das ist böse. Entschuldige, Alex.
Über die alten Leute, Alex Schenker.
Wir sind ja fast in seinem Alter. Wir kommen da ja auch demnächst
hin. Naja, alles gut. Alles von gut daher. Junge Hüpfe.
Aber ich wollte einfach eine Überleitung zu Joachim Niemann schaffen und das ging mir nur auf diese uncharmante Weise. Denn Joachim Niemann, das ist ja ein junger Mann. Er ist ja erst 19, der junge Chilene, der dort jetzt ja auf sich aufmerksam macht. Dritte Top Ten schon in diesem Jahr auf der PGA Tour und damit hat er auch was ganz ja Besonderes geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat eine Special Exemption jetzt bekommen für den Rest des Jahres. Das heißt, er kann unbegrenzt Einladungen annehmen zu Turnieren. Was ja heißt, dass wir ihn auch in der nächsten Woche gleich sehen werden bei der FedEx St. Jude Classic. Und ja, also der sammelt Punkte über Punkte und spielt super stabil. Er hat mit diesen drei Top Tens jetzt, die er da gerissen hat in letzter Zeit, halt auch wirklich eine Visitenkarte abgegeben und sagt ja auch selbst, no, das ist ganz cool, dass ich jetzt diesen Special Temporary Status so schnell bekommen habe. Und jetzt geht's für ihn eigentlich drum, die Tourkarte fürs nächste Jahr zu sichern. Und dazu muss er eben unter die 125 im FedEx Cup kommen. Und ja, aber dafür hat er quasi, in der letzten Saison hat man dafür 365 Punkte gebraucht. Und er hat jetzt schon 275. Und also insofern, ich gehe es mal von aus, wenn der jetzt nicht irgendwie ab übermorgen krank ausfällt, dass er sich diese Tourkarte auf jeden Fall holen wird. Alles andere wäre für mich eine mega Überraschung. Und du musst halt sehen, dass Niemann auf der einen Seite, also der ist ein Top-Talent. Das ist, glaube ich, da wird es keine Zweifel dran geben. Aber er ist halt auch ein Spieler, der wirklich spektakulär spielt und der eben, also wenn du dir zum Beispiel die Scorekarte vom Schlusstag ansiehst, das war sein schlechtester Tag, er hat da quasi abgebaut, wenn man das jetzt so sehen möchte, mit 65, 68, 70, 73, aber er hatte dann auf den Frontline hat er zwei Birdies gehabt, auf 2 und 8, alles cool, aber da war halt auch mal ein Double Bogey auf der 6 dann noch mit dabei und auf den Backline hat er 3 Birdies gespielt, aber halt auch 2 Bogeys auf 15 und 17, auch kein guter Zeitpunkt und vor allen Dingen ein Double Bogey an der 11. Also die ist schon bunt, das geht schon mal hin und her. Der hat also noch seine Fehler natürlich drin oder mal seine Mishaps, wo es dann eben mal wirklich Bogey, Double Bogey Richtung geht. Mhm. Aber der Junge ist halt permanent auch in der Lage, Birdie zu spielen und ist vor allen Dingen nervenstark und da, also bei diesem Turnier ein geteilter 6. Platz, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wen er da auch alles hinter sich gelassen hat. Das ist unglaublich toll und also bin sehr gespannt, wie das mit ihm weitergeht, ob wir da in dieser Saison womöglich noch irgendeine Top-Platzierung irgendwie bei einem ganz, ganz, ganz tollen Turnier oder eben den ersten Turniersieg sehen werden.
Vor allen Dingen, er hat es ja nicht geschafft, sich Ende letzten Jahres die volle Spielberechtigung für die Web.com-Tour zu sichern. Die hat er gar nicht. Dann hat er aber dieses Latin America Amateur gewonnen. Ja, und damit sich erst so richtig in den Fokus gebracht, hat ja auch beim Masters spielen können und seitdem geht er wirklich durch die Decke. Wir werden seinen Weg natürlich weiter verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Schauen jetzt aber gleich noch rüber zur LPGA-Tour. Da stand ja ein Major auf dem Programm, die US Open nämlich, und da stand eine Dame schon nach 3 Runden eigentlich fast als Siegerin fest, wurde zumindest schon das Fell des Bären verteilt, aber dann hat es nochmal richtig spannend gemacht, wer es genau ist und wieso es nochmal spannend wurde, gleich bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Last but not least hier bei nurgolf auf meinsportradio.de der Blick auf die LPGA Tour. Es stand ein Major auf dem Programm, die US Women's Open conducted by the USGA Shoal Creek, Alabama, dort der Austragungsort in Birmingham. Und am Ende, da durfte Aria Yutanugan jubeln, aber die musste sich richtig ja kneifen beziehungsweise nochmal richtig durchschnaufen, denn das, was sie auf der Schlussrunde gebracht hat, das war dann doch etwas, was ziemlich an die Nerven bei ihr und auch bei ihrem Betreuerstab ging. Nach 3 Runden, da hatte man eigentlich schon gesagt, oh, die ist die sichere Siegerin, hatte mit 6 Schlägen Vorsprung geführt, ging auf die Schlussrunde. Eigentlich hatten alle gedacht, das macht sie locker, das bringt sie locker nach Hause. Aber plötzlich auf der Back 9, da gab es dann doch noch Probleme. Und dann musste sie am Ende sogar in ein Stechen gegen Jojo Kim. Desiree Wolf, unsere Expertin, die hat sich das Ganze auch nochmal im Nachgang angeguckt. Was war los mit Aria Yutanugan? War die sich zu sicher?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich schwierig ist, wenn du nach 9 Löchern, also sie hat ja noch, um das noch nachzutragen, sie hätte auf den Front 9 tatsächlich auch nochmal 5 Birdies gespielt. Ja, also es war ein Bogey mal auf der 2, aber drumherum waren lauter Birdies und das war auch also völlig unproblematisch. Und dann gehst du schon zum Turn und ich meine, du hast da unglaublich viele Schläge Vorsprung und bist dir vielleicht tatsächlich zu sicher? Ich weiß es nicht. Ich glaube sogar, es ist weniger dieses, die Formulierung, sich zu sicher sein, ist vielleicht sogar ein bisschen anmaßend oder falsch. Mhm. Aber du verlierst die Konzentration. Das ist das Ding. Das hat vielleicht dann auch wieder mit sich zu sicher sein zu tun. Dann hast du auch wieder recht. Und ich glaube, es ist dann schwierig. Das hatten wir auch schon in vielen anderen Schlussrundenverläufen, wenn du dann praktisch kein Ziel mehr hast, wenn du nichts mehr hast, wo du beißen kannst, wenn du nur noch verteidigst, oder womöglich sogar denkst, verteidigen, wieso, da ist ja gar keine. Also wenn du da, weißt du, schlägeweise von dem Rest des Feldes entfernt bist, dann ist es vielleicht einfach schwierig, das Ding durchzuziehen. Ja. Und ihre 10, ich konnte es nicht sehen, was sie an der 10 gemacht hat, aber es steht als Resultat halt einfach ein Triple Bogey zur Eröffnung der Becken ein. Und das hat sie offensichtlich dann doch so aus dem Konzept gebracht, dass sie auf dem folgenden Paar 5 auf der 11 nicht in der Lage waren, Birdie zu spielen. Also das wäre ja eine Möglichkeit auf einem Paar 5-Loch. Da hat sie dann nur Paar gespielt, auf der 12 dann ein Bogey nochmal hinterhergeschoben, 13, 14, 15, die Paars irgendwie ins Ziel gerettet. Auf der 16 dann, Gott sei Dank sozusagen aus ihrer Sicht, ein Birdie gespielt, 17, 18 wieder Bogies gespielt. Und das Ganze läuft ja parallel mit der Scorekarte von Jojo Kim, mhm, die auf den Front 9 nur in Anführungszeichen 3 Birdies gespielt hat, aber halt auch keine Bogies am ganzen Turniertag nicht, eine makellose 67 dahin gespielt hat und mit dem Birdie auf 12 und Birdie auf 15 natürlich kombiniert mit diesen ganzen Bogie-Rückschlägen von Aria Yutanugan auf einmal dran war. Und das, also du siehst ja richtig, dass das letzte Birdie von Hyo-Yo Kim war an der 15 und daraufhin hat, gut, mit Antworten ist ja immer schwierig, aber an der 16 ja Aria Yutanugan durchaus noch ein Birdie spielen können, aber halt 17, 18 dann verstolpert. Und den Sieg dann auch verspielt, denn sie hätte ins Ziel fahren können mit einem Paar zum Beispiel am Schlussloch. Und dann ging es eben ins Playoff. Und es hat, selbst die internationale Presse hat quasi Bericht erstattet, dass es in der Schlussrunde ja nur noch darum geht, wer Zweite hinter ihr wird. Und das ist tatsächlich dann ein zu großer Rucksack manchmal. Was aber wiederum unfassbar toll ist, wenn du dann ins Playoff gehst und nach diesem Rückschlag, nach dieser, Entschuldigung, beschissenen Back 9 von Aria Yutanugan es dann schaffst, hier im Playoff, die den Tag der Tage hat und wirklich super puttet und also ich meine, was ja Jojo Kim da reingeputtet hat, war natürlich auch wirklich sensationell, dann doch noch vom Leib zu halten.
Und wie hat Yutanugan selber ihre, wie du sagst, beschissene Back 9 gesehen? Wir hören mal rein, im Golf-Channel hat sie was dazu gesagt.
Actually, I mean, I'm still patient. I mean, I lost it in like few hole, but you know, my caddies helped me to got it back. Just tell me like, you know, we can't go back and change anything. The only thing we can do is just do what we have right now.
Okay, wenn du einen Caddy hast, der dann sagt, ganz ruhig, es läuft, dann ist das natürlich auch einfach, vielleicht dann die Ruhe zu behalten, auch wenn es eben nicht so läuft.
Ja gut, und du hast halt, ich meine, das ist jetzt, das ist nicht besonders originell von dem Caddy. Ich hätte dir das auch gesagt, in Anführungszeichen. Aber es ist halt ganz wichtig, dass da noch wer ist. Ich hatte witzigerweise jetzt am Wochenende auch Diskussionen mit Nicht-Golfern, wozu man dann eigentlich einen Caddy braucht. Und habe auch gesagt, das ist sehr unterschiedlich, dass es da Spieler gibt, die einfach sich nur den Beutel tragen lassen. Und umso mehr Spieler allerdings, die sich natürlich sich da bei Schlägerwahl, bei allen möglichen Entfernungen beraten lassen. Und dass halt diese mentale Komponente auch noch mit reinkommt, dass halt ein Caddy, wenn es mal nicht läuft, im Idealfall, wenn er gut zusammenarbeitet mit dem Spieler, dann natürlich noch was retten kann. Und das war in dem Fall natürlich völlig richtig. Ich meine, jeder würde dann Aria Yutanugan sagen, hey, du kannst es nicht mehr ändern. Jetzt sind die Bogies, Triple Bogies und so weiter schon passiert. Schau voraus, schau, dass du jetzt noch irgendwie rettest, was zu retten ist, so ungefähr. Mhm. Aber du brauchst es halt auch manchmal. Das kennen wir alle auch aus dem täglichen Leben. Es gibt so viele Situationen, wo man eigentlich selber weiß, was man tun muss sozusagen oder wie die Lage ist und sich aber von irgendwas runterziehen lässt und dann kommt jemand von außen und sagt so, hey, aber jetzt das kannst du nicht ändern und jetzt guck mal da und das wird schon irgendwie und auf einmal, tada, fühlt man sich besser. Und das ist genau das, was Yutanugan gebraucht hat und wo das Zusammenspiel mit dem Caddy offensichtlich auch funktioniert. Und also sagen wir mal so, sie hat zur rechten Zeit dann gerettet, was noch zu retten war, würde ich mal sagen.
Und nach 2 Jahren mal wieder ein Major gewonnen. British Open 2016, das war ihr letzter Major-Triumph, Jutta Nugans letzter großer, ganz großer Erfolg. Sie hatte zwischendurch dann aber trotzdem ja die Nummer-1-Position in der Weltrangliste erklommen, hatte sich da ja doch ja oben platziert, hat ja auch andere Turniere gewonnen. Also die war sehr erfolgreich, fiel dann aber in so ein kleines Loch. Und wen braucht man, um sich aus so einem Loch rauszuholen? Natürlich zum einen den Caddy, aber selbstverständlich auch Familie, Freunde und ganz wichtig auch der Coach.
They help me a lot. You know, I've been calling them this morning before the round and been texting all the time because I got so nervous. I'm so excited. And they told me, like, look, you know, just want to make sure you be proud of yourself no matter what's going to happen. And I did.
Ja, und der Coach, der hat ihr jetzt dann nach den 54 Loch eben auch nochmal geholfen, ihr Mut zugesprochen. Und das ist dann auch ganz wichtig als mentale Stütze, um dann auch in so einem Playoff dann am Ende erfolgreich zu sein. Dritte übrigens aus europäischer Sicht interessant, Carlotta Thiganda. Die hat sich diesen dritten Platz bei der US Open 2018 gesichert. Und wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen im Leaderboard, Desiree, dann schauen wir auf den geteilten 34. Rang und sehen Caroline Masson.
Ja, das ist jetzt kein augenfälliges, super toll Ergebnis, aber bei einem Major ist es trotzdem einfach gut, sich überhaupt im Cut zu platzieren. Sandra Gahl ist es leider nicht gelungen. Die hat den Cut sehr deutlich verpasst, aber Caroline Masson hat ja in letzter Zeit schon ganz, ganz oft durch gute Top-10-Platzierungen und ähnliches überzeugt, und ein 34. Platz, wie gesagt, ist jetzt nicht der Knaller sozusagen in der Berichterstattung, aber es ist ein Major, es sind die US Women's Open, und ich finde es prinzipiell erstmal wichtig, sich da zu platzieren und sich unter den Top 50 zu platzieren, und da hat sie eine gute Visitenkarte abgegeben.
Und dann hoffen wir, dass es für Sandra Gahl beim nächsten Turnier dann besser wird. ShopRite LPGA Classic, das ist das Event, was dann in dieser Woche auf dem Programm steht, und wir werden natürlich dann auch darüber wieder berichten hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de, genauso wie über die PGA Tour, wie über die European Tour und über alles, was sonst noch wichtig sein wird in dieser Golfwoche. Ihr erfahrt es bei uns hier auf meinsportradio.de, und ganz wichtig nochmal der Hinweis, 20. bis 24. oder 21. bis 24. 6. bei uns die BMW International Open live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns in Pulheim. Da geht die Elite an den Start. Martin Keimer ist mit dabei, Sergio Garcia ist mit dabei. Die beiden sind die Headliner. Thomas Björn ist mit dabei. Also es werden große Namen sein, die dort abschlagen, und wir auf meinsportradio.de werden euch umfangreich von dort live berichten. Ihr seid dabei bei uns auf der Webseite oder mit unserer App für iOS und Android. Das war's für diese Woche. Ich sag vielen Dank an Desiree Wolf.
Gerne.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.